Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch an meine beiden Gäste, die extra in aller Früh hierher gekommen sind, Diane und Reinhold Messner. Herzlich willkommen, guten Morgen, Sie beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Reinhold Messner, ich glaube, Sie muss man gar nicht vorstellen. Sie sind als Bergsteiger und Buchautor überall bekannt. Ihre Frau Diane ist seit 4 Jahren, glaube ich, jetzt an Ihrer Seite. Und jetzt haben Sie beide Ihr erstes gemeinsames Buch geschrieben. Sinnbilder, Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben, heißt es. Damit waren Sie in Hamburg und sind jetzt heute Morgen ganz, ganz früh mit dem Zug zu uns nach Berlin gekommen. Haben Sie denn wegen uns heute jetzt auch schon auf was verzichtet?
Wir haben verzichtet, auszuschlafen. Wir haben verzichtet, ja, hier schnell anzureisen, sind mit einer Bahn gekommen, wie oft, wenn wir in Deutschland reisen. Und wir haben auch verzichtet auf die Wärme, denn draußen war schon empfindlich kalt und die Wintermäntel sind noch nicht da.
Und wie sehen Sie das, Frau Messner, auf was haben Sie verzichtet?
Eigentlich nur auf den Schlaf. Mhm. Alles andere ist ja auch zum Teil mittlerweile Gewohnheit geworden und wir freuen uns, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass Sie das für uns auf sich genommen haben und dass Verzicht auch Gewinn sein kann. Darum geht es im Buch von Diane und Reinhold Messner und ich freue mich, dass wir gleich ausführlich darüber sprechen werden. Sinnbilder, Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben, so heißt das erste gemeinsame Buch von Diane und Reinhold Messner. Er ist ja einer der bekanntesten Abenteurer, Bergsteiger und Erzähler über die Berge und jetzt macht seine Frau da mit. Sie haben sich beide ja 2018 beim Besuch eines der Museen von Reinhold Messner kennengelernt, sind jetzt seit letztem Jahr verheiratet. Wie kam es jetzt dazu, dass Sie auch noch ein Buch zusammen machen wollten? Wer hatte die Idee?
Die Idee kam mir 2019, also vor der Corona-Krise, als ich auch dieses Bild gesehen habe, was auf dem Cover ist, auf dem Buchcover. Und mir ist dann bewusst geworden, dass Reinhold eigentlich ein Sinnbilder ist. Also nicht nur für sich selbst, sondern für auch ganz viele Menschen draußen. Und dann kam eins zum anderen, dann kam auch ganz schnell der Untertitel, kam mir dann und die Kapitel und die habe ich Reinhold dann einfach morgens vorgelegt und er war von der Idee begeistert. Und die Bedingung war aber, dass ich einen Teil mitschreibe.
Das ist ja ein sehr persönliches Buch. Sie erzählen auch von Ihrer Beziehung, von Ihrer Liebe, von Ihrem Sprechen auch über den Tod, über eben sehr private Sachen. Herr Messner, warum war Ihnen das ein Anliegen, so persönliche Sachen preiszugeben? Sie sind ja schon so eine öffentliche Figur auch.
Also sehr interessant war, Diane hat dieses Buch erfunden, also es ist in ihrem Kopf gereift, hat es mir vorgelegt, aber vom Titel hatten wir getrennte Vorstellungen. Sie meinte, ich sei ein Sinnbilder, also jemand, der Sinn geben kann, auch anderen. Und für mich sind Sinnbilder eben Sinnbilder, Bilder im Kopf, Bilder, die ich dann in Sprache werfe. Wir haben uns geeinigt, das machen wir gemeinsam. Und es war klar, wir machen keinen Ratgeber, sondern wir erzählen Geschichten. Ich aus meiner Jugend heraus, Diane mehr aus unserem Zweisein heraus. Und aus diesen Geschichten können Leser, Leserinnen nachempfinden, wie zum Beispiel meine Abenteuer erfolgreich geworden sind, indem ich Sinn in mein Tun hineingelegt habe. Jeder versteht, jede versteht, dass das Bergsteigen eigentlich nutzlos ist. Oder auch das große Abenteuer. Es ist nutzlos, heute durch die Antarktis zu wandern. Da gibt es Wissenschaftler am Südpol, die Nutzen für die Menschheit finden. Aber was ich getan habe, ist die Eroberung des Nutzlosen. Wenn ich nicht fähig gewesen wäre, in dieses Nutzlose Sinn hineinzugeben, dann wäre das alles nicht passiert. Zwischen Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit ist ein tiefer Graben. Und etwas kann völlig unnütz sein und für mich wichtig werden. Das Wichtigste werden. Und deswegen, meine Expedition ohne Sauerstoff, das heißt Verzicht auf Sauerstoffhilfe, ohne Trägerhilfe, meine Klettereien ohne Bohrhaken. Ich habe schon in jungen Jahren angefangen zu erkennen, dass ein Abenteuer gewichtiger wird, auch mehr gutes Gefühl gibt, positives Gefühl gibt, wenn ich Sinn hineinlege. Und dieses Sinn geben, Sinn stiften, bei Diane Sinn bilden. Das ist das, was wir in dieses Buch hineinbringen. Und wir sagen laut und deutlich, aufgezwungener Verzicht, der ist negativ. positiver für sich kommt heraus, wenn ich von mir selbst heraus in mein Tun, in eine Person, in eine Sache mehr Gewicht hineinlege als in eine andere Person, eine andere Sache, ein anderes Tun. Und das tun wir immer noch. Wir beide haben das dann gemeinsam versucht, gerade in dieser etwas schrägen Konstellation, wie viele Leute meinen, Altersunterschied zum Beispiel, Sinn hineinzulegen. Und wir haben gemeinsam ein kleines Start-up gegründet. Wir arbeiten gemeinsam, wir beflügeln uns gemeinsam. Und damit entsteht wieder Sinn für eine Tätigkeit, für ein Tun, das vielleicht in den nächsten Jahren erst fruchtet und trägt.
Da sprechen wir nachher noch drüber, aber was mir so eingefallen war bei diesem Thema Verzicht, wenn man so schaut, was Sie in Ihrem Leben alles so gemacht haben, wahnsinnig viele Reisen, lauter extreme Abenteuer, viele Bücher geschrieben, Filme, das wirkt gar nicht so, als ob da Verzicht eben so ein großes Thema wäre, sondern man denkt, Mann, das ist doch ein Leben, wo jemand aus den Vollen geschöpft hat.
Ja, aber nur, weil ich auf anderer Seite verzichtet habe. Meine museale Struktur, mein größtes Unternehmen, das ich auf die Beine gestellt habe, den Berg, die Haltung zum Berg unterzubringen in einer musealen Struktur, die 6 Häuser hat, das war nur möglich, weil ich auf vieles andere verzichtet habe. Aber dieses eine war mir so wichtig. In dieses eine habe ich all meine Begeisterung, mein Know-how, meine Energie hineingesteckt, sodass ich damit wieder einen Energierückfluss hatte. Ich bin 6-mal, 7-mal in meinem Leben umgestiegen. Immer wenn ich herausgefunden habe, mehr kann ich nicht in dieser Sparte. Oder wie bei der Nanga Parbat-Expedition, Erfrierungen, ich konnte nicht mehr so gut klettern. Ich habe damit an Begeisterung verloren. Es war nicht mehr so selbstverständlich sinnvoll, da Sinn hineinzulegen. Bin ich umgestiegen auf was anderes und habe wieder Sinn hineingelegt. Und der Untertitel in diesem Buch ist mindestens so wichtig wie der Titel selber, also Sinnbilder. Der Untertitel heißt Verzicht, freiwilliger Verzicht müsste eigentlich heißen, um einen positiven Wert zu schaffen für ein gelingendes Leben, nicht gelungenes Leben im Rückblick. Also mich interessiert nicht, was ich gestern gemacht habe. Das weiß ich, das ist Teil meiner Biografie. Aber das, was ich mache, das gibt mir Lebensfreude, das gibt mir Kraft, das gibt mir auch in meinem Alter noch, ich bin 78, die Motivation, wieder bei Null anzufangen und das Bestmögliche daraus zu machen.
Ist das, Frau Messner, für Sie durch Ihren Mann zu Ihnen gekommen, dass Sie so über Verzicht nachgedacht haben oder das auch so im Alltag? Das erzählen Sie ja auch, dass bei Ihnen nicht überall geheizt wird und dass Sie auch genau überlegen, was wird eingekauft und was nicht. Was auch nicht selbstverständlich war, fand ich sympathisch, dass man immer zu viel einkauft. Ist das was, was Ihnen erst so bewusst geworden ist? Hat Sie Reinhold Messner dazu inspiriert oder haben Sie das schon mitgebracht in die Beziehung?
Zum Teil war es Reinholds Inspiration. Ich kam ja als Veganerin nach Südtirol und als Veganerin, wenn man diese Ernährung wählt für sich, verzichtet man ja schon auf eben die tierischen Produkte. Und ich kam als Veganerin nach Südtirol. Und im Alltagsleben mit Reinhold ist mir bewusst geworden, dass er sich nicht anstrengen muss zu verzichten, sondern er hat den Verzicht von sich auch schon gelebt. Und das hat mich inspiriert. Und das liegt aber auch an seiner Kindheit. Ich meine, wenn man als Zweitgeborener von neun Geschwistern groß wird, glaube ich, muss man automatisch verzichten. Von daher habe ich einfach noch mal drüber nachgedacht, wo ich was in meinem Alltag einfach verbessern kann, damit es uns auch besser geht, damit es einfach ist, weil wir haben jetzt durch den Verzicht auch viel mehr Zeit.
Und man gewinnt was dadurch. Sinnbilder entwerfen Diana und Reinhold Messner in ihrem ersten gemeinsamen Buch. Ein Grundthema in ihrem Buch, das scheint mir zu sein, wie man die Verantwortung für die Umwelt und das praktische Leben so vereinbaren kann. Und da haben Sie haben es vorhin schon erzählt, die Messner Mountain Heritage gemeinsam gegründet. Was macht diese Stiftung genau?
Es ist keine Stiftung, es ist ein Start-up. Ich habe auch eine Stiftung, aber die gibt es schon länger, die heißt Messner Mountain Foundation, in der ich vor allem Bildung zu den Bergvölkern trage, Schulden gebaut, Studenten die Möglichkeit des Studiums ermöglicht in Nepal, in Pakistan, aus den großen Bergen, also dorthin, wo der Staat im Grunde mit seiner Ausbildung, mit seinen Schulen gar nicht kommt. Und das habe ich auch aus Dankbarkeit getan, weil mir die Einheimischen das Leben gerettet haben, mindestens einmal am Nanga Parbat. Dieses kleine Start-up haben wir gegründet, um den traditionellen Alpinismus nicht untergehen zu lassen. Der traditionelle Alpinismus ist vor 150 Jahren entstanden, in den Alpen entstanden, deswegen heißt er Alpinismus, und besteht darin, dass eine Haltung den Bergen gegenüber entstanden ist, eine Respektshaltung, die den Berg im Grunde nicht vergewaltigen will. Also keine Netze und doppelte Böden und Seilketten und Pisten auf die Berge hinauf.
Also gerade nicht das, was am Mount Everest da los ist.
Wenn man bedenkt, was am Mount Everest los ist, wenn 100 Sherpas im Vorfeld hingehen und eine Piste bauen, also mit Laborarbeit, mit richtiger Handarbeit, mit großen Gefahren zum Gipfel, auf das dann reiche Leute, die eine Million Dollar auch zahlen, hinaufgehen können mit Sauerstoffhilfe, mit Trägerhilfe, mit Hubschrauberhilfe inzwischen, dass es im Grunde eine Wanderung ist, aber keine Bergbesteigung im ursprünglichen Sinne. Der Alpinist geht dorthin, wo die Welt wild geblieben ist, wo keine Vorgaben sind, wo die anderen nicht sind. Und der Tourist geht dorthin auf, wo alles präpariert ist, wo es eben Infrastrukturen gibt, wo es Erleichterungen gibt und vor allem, wo es relative Sicherheit gibt. Und ich habe nichts dagegen, dass der Tourismus den Gipfel des Everest erreicht, aber ich möchte, dass die nächsten Generationen wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, in den wilden Gebieten der Erde, nicht nur in den Bergen, auch in den Wüsten, dass Menschennatur und Bergnatur sich begegnen. Und das habe ich ins Museum gesteckt, da habe ich 30 Jahre dafür gearbeitet. Und jetzt machen wir eine Reise rund um die Welt. Wir haben gerade angefangen in Slowenien, die Corona-Krise hat das 3 Jahre lang verschoben. Wir werden nächstes Jahr in Australien und Neuseeland sein. Und da gibt es eine Diskussion mit den führenden lokalen Alpinisten, eine Pressekonferenz, Filme, die ich gemacht habe, werden gezeigt. Und dann ein Grundsatzreferat in Form eines Vortrages, in dem ich erzähle, nicht erkläre, erzähle, was der traditionelle Alpinismus ist. Ich bin ein Erzähler und ich will unbedingt das Narrativ des traditionellen Alpinismus in die nächsten Generationen tragen, mindestens als Erinnerung, dass er nicht untergeht.
Diane Messner, was ist denn Ihre Rolle in diesem Start-up? Wie bringen Sie sich da ein?
Ich mache alles, was digital ist. Reinhold kann das ja nicht, was verständlich ist. Der kommt ja auch aus einer ganz anderen Generation, hat das nicht gelernt. Früher hat man das anders gemacht. Da wurden Vorträge noch mit Diaprojektoren gemacht. Und ich bringe mich eben ein mit meinem technischen Wissen. Und das funktioniert gut, weil wir so gegenseitig unsere Stärken einfach einsetzen in der Mountain Heritage.
Und sie macht vor allem das ganze Hintergrundmanagement, das notwendig ist.
Die Organisation, genau. Ja. Die Logistik.
Sie sind also unterwegs, um auch aufzuklären, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und auch in Ihrem Buch scheuen Sie sich nicht, eine Moralpredigt zu halten. Das ist, glaube ich, sogar so übertitelt. Und da gehen Sie schon auch die jüngere Generation ein bisschen kritisch an, die da freitags auf die Straße gehen, sage ich mal. Was würden Sie sich denn wünschen, was die jungen Leute machen sollten?
Also ich wünsche mir ganz konkret, dass die jungen Leute einerseits verstehen, in welcher Position sie sind. Sie leben großteils in einer Blase des Wohlstandes, der entstanden ist durch das, was sie verdammen. Also durch das, was in den letzten 150 Jahren mit der Industrialisierung und mit der billigen Energie, die wir hatten, fossile Brennstoffe vor allem, erreicht haben. Es war für die Generationen, ja, ich würde sagen 5 Generationen zurück, selbstverständlich, diese Industrialisierung und der Verbrauch der fossilen Brennstoffe zu nutzen, um Sicherheiten zu schaffen, um Reichtum zu schaffen, um Wohlstand zu schaffen, um Wachstum zu schaffen. Erst seit 50 Jahren gibt es Andeutungen, siehe Club of Rome, dass das so nicht weitergehen darf. Aber in den letzten 50 Jahren, das sind die Väter, die Mütter dieser Kinder, hat man nichts geändert. Aber nicht böswillig. Ich lasse mir nicht unterstellen, dass wir die Welt böswillig zugrunde gerichtet haben. Wir liegen schräg, es ist aus dem Gleichgewicht geraten. Aber die jungen Leute müssen verstehen, um das wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen, braucht es nicht unbedingt das Schuleschwänzen am Freitag, sondern vielmehr studieren, Kreativität entwickeln, ja, ich vielleicht auch Technologien entwickeln, die in der Lage sind, etwas zu korrigieren. Nur das Gerede bringt die Korrektur nicht. Natürlich hat man die Politiker aufgeschreckt. Die Politiker haben das Thema verschoben und verschoben und werden es weiterhin verschieben müssen, weil wir jetzt in der schlimmsten Krise, was die Umwelt und das Klima angeht, leben. Denken wir nur an die Lecks, die wir jetzt im Nord Stream 1 und Nord Stream 2 haben. Das sind große Umweltschäden. Und niemand hat vorausgesehen, dass dieser Krieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat, zu enormen Umweltschäden führen wird. Wer von den jungen Leuten ist in der Lage, zu verhandeln, dass es vielleicht doch zu einem Waffenstillstand kommt? Also das sind die großen Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass eben glücklicherweise diese Generation aus dieser wohlhabenden Blase kommt. Aber das muss mit eingerechnet werden. Ich kann nicht nur einfach auf alles schimpfen, was gestern war, und so tun, als ob ich jetzt die Weisheit vortragen würde. Bisher habe ich konkret keine Vorschläge gehört, die zu Änderungen führen. Vorschläge, ja, was falsch gelaufen ist, also Vorschläge bzw. Kritik, was falsch gelaufen ist. Aber das wissen wir inzwischen alle.
Der Jan Messner, Sie nicken zustimmend, aber ich habe mich gefragt, weil Sie haben ja doch auch einen ordentlichen Altersunterschied, da machen Sie ja auch irgendwie keinen Hehl draus. Haben Sie auch da manchmal bei dieser Generationenfrage einen Generationenkonflikt mit Ihrem Mann?
Nein, mein Sohn ist 16, also der ist ja gerade in dem Alter, wo, das sind ja auch die Menschen, die auf die Straße gehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, Impulse zu setzen, wichtig ist, auf Probleme hinzuweisen. Aber es ist auch wichtig, über Lösungen zu diskutieren.
Diane und Reinhold Messner, vielen Dank erstmal. Sie bleiben noch bei mir, aber wer sich jetzt schon Ihr Buch besorgen möchte, es heißt Sinnbilder, Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben und es ist beim S. Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Berge stehen ja nicht nur für erhabene Pracht und Extremsport, sondern auch für jahrhundertelange Ausbeutung. Und zwar nicht nur die Ausbeutung der Natur, sondern auch der Menschen. Etwa in den Minen des bolivianischen Hochlands. Dort hat der spanische Reporter Ander Izagirre recherchiert und er erzählt davon in seinem Buch Der Berg der Menschenfrist. Wolfgang Schneider hat das Buch für uns gelesen. Herr Schneider, dieser Berg der Menschenfrist, das ist der Cerro Rico in Bolivien. Was hat es denn mit diesem offenbar schreckenerregenden Berg auf sich?
Ja, also in Bolivien gilt er als Nationalsymbol für Reichtum und göttliche Macht. Die Stadt am Fuß dieses Berges Potosí, die war Mitte des 17. Jahrhunderts mit 200.000 Einwohnern die größte Stadt von ganz Amerika. Ein Ort der Extreme, 4.000 menschenfeindliche Meter hoch gelegen in den Anden. Naja, und der Grund dafür, das waren die enormen Silbervorkommen. Das spanische Kolonialreich, das schöpfte hier mittels indigener Sklavenarbeit enorme Reichtümer ab, bis es eben zur weltweiten Silberinflation kam. Von daher ist das ein Berg, der wirklich eine Zeit lang Nabel der Welt war.
Und was interessiert den Autor daran? Also worum geht es ihm in dem Buch?
Also er erzählt die Geschichte dieses Berges. Er erzählt von Glücksrittern wie dem mittellosen Mestizen Simon Patiño, der vor 100 Jahren zufällig auf eine sehr ergiebige Erzader stieß und dann als Zinnbaron zu einem der 5 reichsten Männer der Erde wurde. Dann geht es ihm vor allem auch um die Geschichte des bolivianischen Kolonialismus. Der Segen des Rohstoffreichtums, der wurde zum sozialen und ökonomischen Fluch, denn auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft der Spanier ging der Export von Zinn, Zink und Silber nie mit dem Aufbau einer tragfähigen, diversifizierten Ökonomie einher. Bolivien blieb eben ein Land ohne Infrastruktur und Industrie und durch die Abhängigkeit von den schwankenden Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt wurde es politisch erpressbar, etwa durch die USA. Es gab immer wieder Putsche und Militärdiktaturen. Die Instabilität blieb also die Konstante in der Geschichte des Landes, die Izagirre so nebenbei sehr spannend vermittelt. Der dritte und zentrale Strang, er ist ja als Reporter unterwegs, das sind dann so seine eigenen Beobachtungen am Cerro Rico und in Potosí.
Was beobachtet er denn da in Potosí? Wie ist da heute die Situation?
Also er besucht zum Beispiel mehrfach eine Familie, die da auf dem Berg in so einer ganz windschiefen Hütte lebt, und die prekären Lebensbedingungen, die Leiden und Hoffnungen der Menschen, die werden in seinen Gesprächen mit dieser Familie und mit vielen anderen Menschen wirklich sehr anschaulich. Potosí selbst hat den einstigen Glanz eingebüßt. Es ist heute die ärmste Region im ärmsten Land Südamerikas. Die Hälfte der Bevölkerung sind Analphabeten und es schuften immer noch tausende Bergleute am Cerro Rico, aber die einst hochmodernen Maschinen, die vor 100 Jahren für die Bergbauunternehmen aus Europa zum Beispiel herbeigeschafft wurden, das sind nur noch Industrieruinen. 90% der Bergleute arbeiten heute wieder auf ganz vormoderne Weise mit Hacken und Hämmern und tragen natürlich auf diese Weise kaum zur gesamten bolivianischen Bergbauproduktion bei, die zum allergrößten Teil dann doch aus wenigen hocheffizienten Minen im Besitz ausländischer Firmen stammt.
Und was macht das mit den Leuten? Sie müssen ja auch irgendwie diese demütigenden Erfahrungen weitergeben. Beschäftigt sich Izaguirre auch damit, mit diesen sozialpsychologischen Fragen?
Ja, das ist buchstäblich ein trauriges weiteres Kapitel im Buch. Der Tod ist ja für die Bergleute allgegenwärtig. Viele werden verschüttet, stürzen ab in Schächte, werden bei Explosionen zerfetzt oder sterben eben nach 20 Jahren Plackerei diesen üblichen Silikose-Staublungentod. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Potosí, die beträgt 40 Jahre. Also die wissen um ihr Verfallsdatum und das erzeugt dann wiederum so einen rücksichtslosen Hedonismus. Wenn man gerade nicht schuftet in der Mine, dann will man auf seine Kosten kommen. Also Rausch und Rohheit bestimmen doch wohl das kurze Leben da und Frauen werden vergewaltigt, Familien und Kinder vernachlässigt und ja, viele Kinder wachsen auch ohne Vater auf. Also diese Arbeitsbedingungen, die machen buchstäblich nicht nur die Männer kaputt.
Reinhold Messner ist ja heute bei uns mit seiner Frau. Sie waren ja viel in Südamerika, haben auch erst wieder einen Film über Chile, meine ich, gedreht. Ist das sowas, was Ihnen geläufig ist? Haben Sie solche Situationen auch erlebt, solche Missstände?
Also ich habe am Rande das gesehen, aber ich weiß, dass auch die Höhe, wo diese Minen sind, ein Problem ist. In Chile gibt es Minen, die sind fast 6000 Meter hoch. Und da kann der Mensch auf Dauer nicht bleiben. Und diese Menschen werden ausgebeutet, da gibt es keinen Zweifel. In vielerlei Hinsicht, man könnte Maschinen einsetzen, hat sie aber nicht. Und vor allem ist es so, dass im Großen und Ganzen in dieser Höhe die Arbeit um ein Vielfaches anstrengender ist. Also 4.000, 5.000, 6.000 Meter Meereshöhe knapp, als eben auf normaler Meereshöhe. Aber wir Bergsteiger haben zum Glück diese Sklavenarbeit nie zu tun. Und die Einheimischen haben ja die Berge ursprünglich als göttliche Kräfte gesehen. Und dieser Zugang ist leider verloren gegangen. Fast überall, wo es eine mythologische Zugangsweise zu den Bergen gab, sind die Europäer gekommen und haben sie zunichte gemacht.
Wolfgang Schneider, was gibt es denn da für Hoffnung? Also was gibt es da für Initiativen oder Organisationen, die sich vielleicht bemühen, diese Verhältnisse dort zu verbessern?
Die Bemühungen gibt es schon, aber die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die sind bisher meistens eben doch am entschlossenen Widerstand gerade derjenigen gescheitert, denen sie eigentlich helfen sollen. Also die Bergarbeiter protestieren gegen Abgaben für Kranken- und Rentenversicherung, weil dadurch ihr so schon geringes Einkommen geschmälert wurde. Vor 6 Jahren sollten von der Regierung Umweltauflagen und Arbeitnehmerrechte durchgesetzt werden. Da haben diese genossenschaftlich organisierten Bergleute den Vizeminister entführt, gefoltert und bestialisch ermordet. Sogar Kinder demonstrieren da gegen das Verbot von Kinderarbeit, weil die armen Familien das Geld brauchen. Also da wäre es ein Fortschritt, die Arbeit von Kindern erstmal zu legalisieren überhaupt, damit sie wenigstens unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Also das klingt natürlich für unsere europäischen Mittelstandsohren doch ziemlich befremdlich.
Das klingt auch ziemlich trostlos, was Sie da erzählen. Würden Sie das Buch trotzdem empfehlen?
Auf jeden Fall. Also ich finde, auf gut 200 Seiten erfährt man hier eine Menge über diesen menschenverschlingenden Berg, aber auch im allgemeineren Sinn über ökonomische Zusammenhänge. Also da ist diese bolivianische Geschichte wirklich ein Lehrstück dafür, was es bedeutet, wenn ein Land so sehr von Rohstoffen abhängt. Und ja, das Buch ist gut recherchiert, es ist mitreißend geschrieben und sehr welthaltig. Also ich kann es nur empfehlen.
Haben Sie Lust gekriegt, das zu lesen, Herr Messner und Frau Messner?
Wir müssen die Zeit finden, aber wir werden es sicherlich erwerben und vielleicht auf der Vortragsreise ein Stück weise lesen.
an der Asagiris-Buch, der Berg der Menschenfrist in den Minen des bolivianischen Hochlandes, vorgestellt von Wolfgang Schneider, übersetzt aus dem Spanischen von Grit Weihrauch und erschienen ist es im Rotpunkt Verlag für 25 Euro. Diane und Reinhold Messner sind so nett und bleiben heute die ganze Stunde hier bei mir. Sie leben ja beide in Südtirol. Reinhold Messner, Sie sind Italiener. Sie waren auch mal bei den Grünen aktiv und für die Grünen im Europaparlament. Was sagen Sie zum jüngsten Wahlergebnis? Was heißt das auch vor allem für Südtirol?
Also zuerst einmal, ich bin kein Italiener. Ich bin italienischer Staatsbürger. Aber ich habe ein südtirolerisches und europäisches Selbstverständnis. Das heißt, großteils haben wir Südtiroler eine Art nicht-nationales Selbstverständnis. Und das finde ich großartig. Also wir sind keine Italiener, weil wir deutscher Muttersprache sind. Wir haben in Italien zum Glück eine starke Autonomie. Und um zu Frau Meloni zu kommen, muss ich sagen, sie hat bereits angedroht, dass sie uns einen Teil der Rechte, der Sonderrechte nehmen will. Das wäre typisch für den Faschismus. Ich behaupte nicht, dass sie eine reine Faschistin ist, aber sie hat vieles vom Faschismus übernommen. Vom Mussolini-Faschismus, der erste Faschismus.
Auch dieser Nationenbegriff,
in Europa, den sie die Nation steht an erster Stelle. Italy first ist abgeschaut bei Trump. Und Italy muss wieder stark werden, also Italia muss wieder stark werden. Allein der Titel dieser Partei, Fratelli d'Italia, das muss man sich auf Italienisch im Mund zergehen lassen. Auf Deutsch ist das nicht so stark, Brüder Deutschlands, aber so würde sich in Deutschland keine Gruppierung, keine politische Gruppierung nennen. Fratelli d'Italia ist wirklich wieder das Bündeln von den Kräften, genauso wie es der Faschismus gewollt hat und dargestellt hat. Nun hat sie die Wahl gewonnen. Ob der Minister, der Staatspräsident Mattarella ihr den Auftrag zur Regierungsbildung gibt, ich glaube ja, er muss das machen. Und Berlusconi hat wieder einmal die Fäden gezogen, obwohl er inzwischen weit an Stimmenpotenzial eingebüßt hat. Er hat die drei rechtslastigen Gruppierungen, eben Salvini von der Lega, Berlusconi selber hat die Forza Italia, auch wieder so ein halbfaschistischer Ausdruck, und die Meloni hat eben die Fratelli d'Italia in der Hand und damit machen sie die Mehrheit im Senat und in der Kammer und werden wesentlich versuchen, Italien wieder nach rechts zu führen. Zu glauben, dass diese rechte Haltung, also faschistoide, faschistische Haltung, nicht ernst zu nehmen ist, das sage ich nicht. Die ist ernst zu nehmen. Aber es gibt das Glück, dass Italien seit dem Zweiten Weltkrieg nie auf Dauer eine Regierung hatte. Dieser Wechsel, inzwischen sind wir bald bei 70 Regierungen seit 1945, ist natürlich negativ fürs Land gewesen. Da gibt es keine Kontinuität in der Politik. Aber man kann hoffen, dass das früher oder später auch zu Ende ist, wie viele andere Regierungen zum Ende gekommen sind. Wir haben die Krise stärker zu spüren in Italien als in Deutschland. Die Italiener haben große Versprechen der EU gekriegt. Draghi hätte das sicherlich großartig gemacht, hatte großes Vertrauen im Ausland, hatte auch Vertrauen im Inland. Aber diese drei Kräfte haben gemerkt, wann die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, schwach wurde. Über diese haben sie Draghi entsorgt und damit kam eine Leere. Und da konnten sie hineinpreschen und eben die Wahl gewinnen, Regierung bilden.
Frau Messner, Sie sind ja Neusüdtirolerin, Sie kommen eigentlich aus Luxemburg, wo aber auch so ein bisschen so ein Mehrfach-Hintergrund ja ist in dem Land. Da gibt es ja auch zumindest zwei Sprachen. Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen? Ist das quasi gerade, weil Südtirol eben so eine Mehrfachkultur hat, jetzt bedrohlich, dieser Wahlsieg?
Ich denke schon, aber ich muss sagen, privat reden wir natürlich viel über die auch weltpolitische Situation, aber öffentlich halte ich mich da zurück, weil ich da doch nicht so das fundierte Wissen habe wie mein Mann und das überlasse ich gerne ihm.
Über das Bergsteigen und die Berge, da gibt es seit Jahrhunderten Bücher. Das ist fast schon ein eigenes Genre und ein Verlag, der gewissermaßen auch von den Bergen geprägt ist, ist der Folio Verlag im Südtiroler Bozen. Und ich bin jetzt mit einem der beiden Verleger verbunden, mit Ludwig Paul Michel. Hallo, Herr Paul Michel, herzlich willkommen.
Guten Tag. Danke die Einladung.
Wie ist denn ein Verlag wie Folio von seiner Lage in den Bergen quasi geprägt? Sie stammen ja auch beide Verleger aus den Bergen. Wie sind Sie da zum Büchermachen in Bozen gekommen, Herr Paul Michel?
Also die Geschichte vieler Süden 70er, 80er Jahren war, dass man weg wollte, weil die uns eingeht. Beziehungsweise es war noch eine Art Sicht auf die Berge, die erst durch Rhein-Messner.
Herr Paul Michel, ich muss Sie mal unterbrechen. Wir haben eine ganz schlechte Verbindung zu Ihnen. Wir würden mal versuchen, Sie am Telefon anzurufen. Ich spreche derweil mal noch ein wenig mit Herrn Messner und seiner Frau weiter und dann hoffe ich, dass wir Sie irgendwie ans Telefon kriegen, weil so können wir Sie gar nicht verstehen. Herr Messner, okay. Sie sind ja auch ein fleißiger Buchautor, ein Erzähler. Haben Sie mit dem Portfolio Verlag auch schon mal ein Buch gemacht?
Vielleicht rufen Sie mich am Bürohandy an.
Ja, wir versuchen das jetzt gerade. Genau, jetzt müssen wir das ein bisschen überbrücken, bis der Herr Paul Michel wieder dran ist. Was spielen für Sie als jemand, der selber über Berge schreibt und eben über Berge erzählt, das Lesen von Büchern, die sich mit den Bergen beschäftigen, eine Rolle? Lesen Sie überhaupt sowas?
Also ich habe sehr viele Bergbücher gelesen. Ich besitze selber eine Bibliothek mit 5000 Titeln. Hauptsächlich zum Bergsteigen und zum Abenteuer, weil ich ja daheim recherchieren will. Und ich habe ja nicht nur über meine Abenteuer geschrieben, sondern habe einige Figuren aus der Abenteurerwelt neu belebt und nicht Romane darüber geschrieben, aber Erzählungen über sie geschrieben. Und ich werde auch das weitermachen. Es gibt keine sportliche Tätigkeit, die derart viel Literatur hervorgebracht hat, wie der Alpinismus und das Abenteuer. Allein zur Südpol-Geschichte gibt es hunderte von Büchern, auch zum Teil sehr gute Bücher, gute Literatur. Natürlich ist vieles einfach auf das Papier gebracht, weil die Bergsteiger dann einfache Leute waren, die zu den besten Bergsteigern wurden und dann die Möglichkeit kriegten, auch ein Buch zu machen, vielfach mit Co-Autoren oder Ghostwritern. Alles akzeptabel. Aber das Narrativ zum Bergsteigen, das kann man nur in die Hand nehmen, wenn man auf diese vielen, vielen Bücher oder Schriften eingeht. Ich allein habe die alpine Literatur nicht verändert. Ich allein habe das Bergsteigen nicht verändert. Diese Haltung hat sich eben in 150 bis 200 Jahren entwickelt und sie wird sich weiterentwickeln. Da geht das, was da war, an Gedankengut in die nächsten Generationen und die verändern es mit dem Tun. Und meine Vorstellung von Narrativ über die Berge ist die Summe aus Tat und Narrativ dazu.
Und Sie sind ja auch ein Erzähler, Sie haben ja auch viele Vorträge immer wieder gehalten dazu. Ist das was, was Sie auch zu Hause gern machen, Diane Messner? Hören Sie Ihrem Mann gern zu, wenn er von den Bergen erzählt?
Ich höre ihm sehr gerne zu und ich hänge dann auch an seinen Lippen, weil er wirklich ein guter Storyteller ist, ein guter Geschichtenerzähler. Aber auch ich lese sehr gerne die alpine Geschichte, die weit zurückgeht. Und das ist auch ein Diskussionsthema, das wir abends auf dem Sofa haben.
Jetzt haben wir auch den Herrn Paul Michel, glaube ich, wieder in der Leitung. Hallo, Herr Paul Michel, sind Sie
Hallo,
jetzt noch mal da?
Jetzt
hören wir Sie. Wir haben ein bisschen mit den beiden Messners über ihr Lesen von Bergbüchern gesprochen. Und da sind Sie ja natürlich ganz vorne dran. Sie widmen sich viel der Literatur aus Italien, Südosteuropa, aus Österreich. Was sind denn da bei Ihnen so besonders wichtige Titel? Was würden Sie sagen, wofür steht der Folio Verlag?
Ja, also unser Verlag steht, er hat zwei Hauptschienen, kann man sagen. Einmal das regionale Südtirol-Programm, wo vor allem Führer gemacht werden, also Reiseführer in die nähere Region. Und wir versuchen, Südtirol quasi nicht von seiner übertouristischen Seite darzustellen, sondern von der Seite, die auch für uns Einheimische sehr interessant ist, wo wir wandern gehen können, wo wir Orte finden, wo man etwas abschalten kann. Und die andere Schiene, die andere Richtung, die sehr stark von Wien aus gedacht ist, ist das literarische Programm. Und das ist vor allem aus Übersetzungen gespeist, aus dem Italienischen und aus dem südosteuropäischen Raum. Das hat aber auch wieder mit unserer Südtiroler Geschichte zu tun, weil wir in Südtirol immer mit drei Ethnien konfrontiert sind. Und sozusagen die Vermittlung der europäischen Gedanke, wie es Reinhold Messner vorher angesprochen hat, eine vernünftige Lösung gegen radikale Nationalismen ist. Das ist sozusagen unsere Prägung als Südtiroler Verleger. Wir beide stammen aus kleinen Bergdörfern. Ich aus Stilfs, aus der Gemeinde, die um das Odlergebiet herum angesiedelt ist. Und haben aber, quasi um die Geschichte des Verlages zu erzählen, die Südtiroler einer gewissen Generation sind ins Ausland studieren gegangen. Und es ist quasi ein starker Österreich-Bezug vorhanden, weil wir beide Verleger in Wien studiert haben.
Herr Paul Michel, wie ist das? Nehmen Sie das so wahr? Weil ich höre auch von meinen Töchtern, die viel auch in den sozialen Medien sind, dass das auch jetzt wahnsinnig angesagt ist, die Berge, das Wandern gehen. Wirkt sich das auch auf die Gebirgsliteratur aus? Nimmt da das Interesse zu?
Also Sie meinen im belletristischen Bereich?
Na, überhaupt, dieser Hype auf die Berge, dass sich das eben auch auf das Verlagswesen auswirkt.
Ja, ich glaube schon. Also wie wir das sehen von den Führern, es geht mehr in Richtung Erlebnisberg und auch quasi nachhaltig, umweltbewusst und weniger Informationberg. Also sozusagen durch die neuen Medien ändert sich auch der Typus Buch. Und wir müssen auf den Berg gehen, um was in uns selber zu finden. Und man muss wirklich sagen, dass Reinhold Messner da ein Vorreiter war in der Umkehr, wie lese ich den Berg oder wie gehe ich mit Natur um. Und sozusagen insofern ist das sehr wichtig, weil doch immer mehr Touristen kommen. Und die Frage ist, wie halten wir aber quasi eine Natur unbeschadet im Rahmen des Möglichen, weil Südtirol ist natürlich ein hochtouristisches Land.
Und da haben wir ja heute über die Wichtigkeit von Verzicht gesprochen, das ja auch zum Erhalt davon gut ist. Da möchte ich Sie am Ende unserer Sendung noch alle dreimal fragen, worauf würden Sie denn auf gar keinen Fall verzichten wollen? Herr Paul Michel, Sie dürfen anfangen als Verleger. Worauf wollen Sie auf keinen Fall verzichten?
Natürlich auf Bücher.
Das ist gut.
Ich glaube, Bücher sind wichtiger denn je. Gerade quasi in einem Zeitalter, wo es wahnsinnig viel verschiedene Kommunikationsmedien gibt, ist das Buch doch immer auch ein Medium, das zur Langsamkeit und zur Reflexion auffordert geradezu.
Wir nicken das heißt, alle zustimmend.
Man muss die Zeit quasi anders einteilen. Wenn ich am Handy Informationen aufsage, das sind Informationen, die gehen aber sozusagen nicht unbedingt positiv in die Psyche, wenn man es so sagen will.
Wie ist das bei Ihnen, Jan Messner? Worauf würden Sie auf keinen Fall verzichten wollen?
Auf kulturelle Reisen. Man kann sich vieles anlesen, aber das Selbsterleben ist doch wesentlich stärker und bringt viel mit sich.
Und Sie, Herr Messner?
Wenn ich den Herrn Paul Michel höre, denke ich immer an Stilfs, seine Heimatgemeinde. Da hat Thomas Bernhard eine großartige Erzählung hinterlassen. Jetzt den Verzicht betreffend muss ich sagen, der Freiraum ist mir das Wichtigste. Das selbstbestimmte Leben ist mir heilig.
Reinhold Messner und Diane Messner und Ludwig Paul Michel, vielen Dank, dass Sie alle hier mit uns gesprochen haben, dass Sie hier waren und mich durch die Stunde begleitet haben. Und ich weise nochmal auch auf das neue Buch von Reinhold und Diane Messner hin. Es heißt Sinnbilder und ist im Fischer Verlag erschienen.